Heute geht's um geht nicht, beziehungsweise über die Neuerfindung von Karriere. Im Austausch mit Roman Geiler von Mitsubishi beleuchten wir folgende Fragen. Erstens, was bedeuten Karriere und Erfolg für Roman und für mich? Zweitens, wie geht man mit Widerständen, wie zum Beispiel, das geht nicht, um? Drittens, wie kann die persönliche Karriere gelingen? Viertens, gibt es sowas wie Erfolgsgeheimnisse für Karriere? Und fünftens, Tipps und Ideen für Menschen, die Karriere machen wollen. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie Ihre Karriere gestalten können, praxisnah und konkret. Sie erhalten ein paar Insider-News aus dem Nähkästchen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Roman Gaida, heute das zweite Mal bei mir im Podcast. Ich freue mich total und was jetzt wahrscheinlich alle wundert, wir sind beim Du gelandet. Beim letzten Mal in der Folge 74 ging es ja um digitale Transformation und Kulturwandel. Da waren wir noch förmlich per Sie. Dann haben wir uns währenddessen dazwischen noch ein paar Mal per Mail ausgetauscht und haben gedacht, nein, die Beziehungsebene passt einfach so gut, da passt das Sie nicht mehr rein. Wir sind jetzt bei Du. Also hallo Roman, ich freue mich, dass wir heute wieder einen Talk zusammen starten.
Hallo Gudrun, ja. Und danke für die erneute Einladung auch.
Ja, irgendwie, das macht ja total Spaß mit dir. Heute geht's um das Thema geht nicht über die Neuerfindung von Karriere. Und es ist, glaube ich, ein Thema, was uns beide ziemlich triggert, bewegt, begeistert, wie auch immer. Und ich starte mal ein bisschen. Ich habe gerade gelesen, wie man schablonenmäßig ins Top-Management aufsteigt oder die andere 0815-Vorlage steig aus und du bist glücklich oder eben auch nicht. Also das heißt, so ein Standard, wie man Karriere macht, ich persönlich bin da, stehe solchen Aussagen so ein bisschen ambivalent gegenüber, weil ich halt denke, das Leben hat keinen Standardplan, aber fangen wir mal ganz vorne an. Roman, Karriere und Erfolg, ich denke, jeden interessiert auf jeden Fall das Thema. Was bedeutet für dich eigentlich Karriere und was bedeutet für dich Erfolg?
Ja, das ist eine ziemlich schwierige Frage und ich glaube, da gibt es auch keine einfache Antwort dafür. Jetzt nach knapp 22 Jahren Berufsleben bei mir habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass das Thema Karriere und Erfolg sich ständig ändert. In jeder Lebenslage ist Karriere und Erfolg was anderes für dich. Also zumindest jetzt subjektiv für mich auf jeden Fall. Am Anfang, ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht als Zerspannungsmechaniker, da denkt man gar nicht über Karriere nach. Da denkt man darüber nach, man macht jetzt 3,5 Jahre Ausbildung und dann arbeitet man. Und dann arbeitet man in Schichtarbeit und das Geld passt dann auch einigermaßen in sehr jungen Jahren
also
schon.
Eher
und dann
so ein unausgesprochenen vorgesehenen Plan oder Weg oder wie würdest du es sehen?
Also wenn man jetzt nicht in einer Akademikerfamilie groß geworden ist, so wie ich, dann ist das auch nicht so viel die Frage. Dann wird da gar nicht, das ist gar kein Thema zu Hause am Esstisch, ob jetzt jemand, dann war es wichtig, dass man eine Ausbildung macht einfach und einen Beruf
lernt.
Aber
bist du gefragt worden von deinen Eltern, Roman, was willst du mal machen? Oder wurde dir gesagt, Roman, mach doch mal das? Oder wie lief das ab?
Ich glaube eher, es war wichtig, irgendeinen Beruf zu finden. Ich war in der Realschule damals, da gab es dann ein Berufspraktikum, da bin ich einmal eine Woche lang bei der Deutschen Bahn an so einem Gleiswerk gestanden. Das war nicht so meins, das war nicht so interessant. Wobei die Deutsche Bahn bestimmt auch sehr interessante Jobs hat. Das zweite Praktikum hatte ich dann als Verfahrensmechaniker in der Firma, in der ich später auch die Ausbildung gemacht habe. Mit 17 Jahren ist es sehr schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Kinder heute oder die Jugendlichen sind heute ein bisschen reifer vielleicht, als ich damals war. Aber da war jetzt nicht so da war eher so, ja gut, dann mache ich das halt. Also da war jetzt nicht
okay.
Unbedingt der Gedanke da, dass dass ich jetzt eine Entscheidung fürs Leben treffe, sondern das war ein interessanter Beruf, eine große Firma, es waren Freunde da, vielleicht hat man jemanden vom Fußballverein gekannt, der da hingegangen ist. Viele waren dort sehr glücklich in der Firma, an dem Standort damals in Ulm waren 1400 Mitarbeiter beschäftigt, also ein sehr großer Mittelständler damals. Und dann hat man das gemacht und deswegen war Karriere an sich, das Wort selber ist mir auch gar nie wirklich so in der Zeit zumindest über die Lippen gekommen. Aber wenn du fragst, was für mich jetzt Erfolg ist, ist es die stetige Weiterentwicklung und dass ich nicht aufhören musste in der Zeit, also dass man sich ständig auch neu erfinden kann. Vielleicht, wenn es auch nicht komplett neu war, sondern in derselben Industrie. Aber Erfolg ist für mich, wenn ich einen Weg für mich sehe, den ich länger gehen kann, ohne dass es mir sofort langweilig wird und ohne dass ich vielleicht komplett überfordert bin.
Das sind aber schon zwei Paar Schuhe für dich, oder? Ist Karriere und Erfolg für dich das Gleiche?
Das ist wirklich, ich denke, die Definition macht's aus, glaube ich. Was ist für dich Karriere? Was ist für mich Karriere? Was ist für irgendjemand anders Karriere? Sag mal, Karriere und Erfolg sind für mich relativ das Gleiche, würde ich sagen. Wenn man jetzt auch von der beruflichen Sicht ausgeht, es gibt ja auch privaten Erfolg. Aber Karriere hat ja immer was sehr Berufliches. Und deswegen glaube ich, Karriere ist relativ ähnlich wie Erfolg im Beruf zu haben. Wer erfolgreich im Beruf ist, für sich selber erfolgreich, hat wahrscheinlich für sich selber Karriere gemacht.
Sagen wir mal so, also wenn ich gehe jetzt mal durch mein eigenes Leben oder auch mit vielen Gesprächen mit Klienten, da ist, glaube ich, im ersten Schritt, Karriere wird sehr schnell gleichgesetzt mit höher, schneller, weiter. Was auch bedeutet, erstmal in der Hierarchie relativ weit oben. Und Erfolg wird auch schnell gleichgesetzt mit, ich habe eben bin finanziell unabhängig oder bin finanziell erfolgreich. Ich glaube, so starten viele in ihren Weg. Und eigentlich ist es so in der Übersetzung, Karriere hat mit Hierarchie, also in der klassischen Übersetzung von Karriere, hat es überhaupt nichts mit Hierarchie zu tun. Ich habe das mal so nachgelesen, sondern es geht eher darum, den für sich selbst besten Platz zu finden, der zu einem passt. Und wenn ich mir das angucke, ich habe auch immer geguckt, wenn ich so meine eigene Karriere mache, ich war ja, hatte ich vorhin erzählt, Mitglied der Geschäftsleitung, also bin habe eine unheimlich steile offizielle Karriere gemacht, war das schon mit 30. Und dann habe ich mich auch gefragt, ja, was ist jetzt der nächste Schritt? Und in der klassischen Karriere wäre der nächste Schritt gewesen, natürlich ein größeres, noch größeres Unternehmen, noch mehr Mitarbeiter, noch mehr Umsatzverantwortung. Und allein bei dem Gedanken hat sich mir der Hals zugezogen. Ich fand es sterbenslangweilig, weil ich gesagt habe, es ist ja das Gleiche in Grün. Ne? Und das fand ich für mich so ganz spannend und habe gesagt, da passte das höher, schneller, weiter Bild für mich gar nicht, sondern dann war so der nächste Gedanke, was würde mir denn richtig Spaß machen? So im Sinne von, was würde mich vielleicht erfüllen oder wo wird's weitergehen oder wo könnte ich was bewegen? Und da merkte ich dann, das ist für mich eher ein anderer Weg in einer neuen Rolle.
Ich meine, kann ich vielleicht gar nicht nachvollziehen, weil du warst ja dann schon, hast wahrscheinlich, ich kenne deinen Lebenslauf jetzt nicht ganz genau, wahrscheinlich studiert dann vorher, dann nach dem Studium in diese Position gekommen. Du wirst ganz anders geprimed oder hast ganz andere Peers, wenn du in dem Studium bist. Wenn ich habe 10 Jahre lang an der Maschine gestanden, da hat man nicht jetzt irgendwie links und rechts den Vergleich, wo man sagen müsste, ich müsste jetzt so schnell weiterkommen wie der, oder man redet auch nicht über Karriere und das Weiterkommen und das den nächsten Karriereschritt, das macht man. Jetzt bin ich in der Welt, da ist das so. Da werden solche Unterhaltungen geführt, aber früher war das für mich quasi nicht präsent.
Da fällt mir was, wo du das sagst, fällt mir was auf. Also ich glaube, also weil du gerade sagst, wir sind wahrscheinlich in unterschiedlichen Welten groß geworden. Das kann gut sein, aber ich glaube, was definitiv prägend ist, ist das Umfeld, in dem ich groß werde. Ne? Wie ticken die, wie sind die? Und ich weiß, meine Eltern, also bin jetzt auch nicht aus dem Großunternehmerhaushalt groß geworden, ich komme aus einem Familienunternehmen und ich bin insofern geprägt, dass mein Vater hat seinen Lebenstraum verwirklicht mit seiner Selbstständigkeit. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Und meine Eltern, bin auf dem Dorf groß geworden und meine Eltern haben sehr darauf gedrängelt, Mädchen, mach die maximal höchste Ausbildung, die du machen kannst, also sprich Gymnasium. Da, böse gesagt, ich wurde auch nicht gefragt, ob ich das will oder nicht, sondern ich wurde irgendwie, es hat vom IQ gereicht, also wurde ich da hingepackt. Und die Begründung war immer, wenn du die maximal höchste Ausbildung hast, kannst du nachher am meisten wählen. Ich habe das nicht verstanden. Im Nachhinein heute bin ich Ihnen dankbar. Und ich weiß auch, dass ich nach dem Abi, also ich wollte so ziemlich alles, aber nicht studieren. das meinten meine Eltern auch. Nee, das musst du jetzt machen, ne? Sozusagen. Da waren so manche Sachen, die habe ich nicht verstanden. Aber im Nachhinein so diese Idee, sorge dafür, dass du ein maximal viel Ausbildung und Weiterbildung bekommst, weil dann deine Wahlmöglichkeiten am höchsten sind. Also bin ich Ihnen heute noch sehr dankbar, das gekriegt zu haben.
Wie war absolut, das bei dir? Das ist auch statistisch. Wenn du dir die Statistik anguckst, dass dann quasi nur 1-2% aus Arbeiterhaushalten studieren, dann hast du jetzt genau schon die Erklärung dafür. Weil deine Eltern haben sich schon drum gekümmert, dass du da in diese Richtung ein bisschen geschoben wirst und du sagst, du bist ihnen dankbar. Natürlich, ich glaube, dass ich Glück hatte, dass ich das dann doch irgendwie aus Eigenmotivation dann noch geschafft habe, weil ich glaube, dass es wirklich nur 1% eben oder 2% dann von der Maschine wieder wegschaffen, wenn sie halt einfach Realschule gehabt haben, kein Haushalt, der ein bisschen gepusht und geschoben hat, weil ebenso wie ich es gerade gesagt habe, mit 17 hat man selber vielleicht nicht das Verständnis, dass man den höchstmöglichen Schulabschluss machen muss, sondern okay, ich gehe jetzt eine Ausbildung machen, da verdiene ich erstmal Geld, kann mir ein Auto kaufen, das ist erstmal wichtig und dann danach, das war dann eigentlich für meine Eltern schon okay, dass ich da quasi eine Ausbildung hatte und Schichtarbeit gearbeitet habe. Das war ihr Ziel quasi.
Wie bist du drauf gekommen oder was ist passiert? Keine Ahnung. Gab es einen Auslöser, dass du für dich gesagt hast, ich will mehr oder das reicht mir nicht?
Der Antrieb, in Anführungszeichen, wenn wir jetzt über Karriere machen sprechen, Karriere zu machen, war nicht der Grund des Erfolges oder der Karriere wegen, sondern eher der Veränderung und der Monotonie zu entfliehen. Also es war nie der Antrieb, Karriere zu machen, aber mir hat der Job Spaß gemacht, zum Beispiel als Zerspannungsmechaniker, CNC, programmierte Maschinen programmieren und einzustellen, aber ich war bei der Firma 14 Jahre lang am Stück und das jetzt mit 39, 14 Jahre meines Lebens quasi in dem Unternehmen, mit der Ausbildung zusammen von 3,5 Jahren und dann wenn man da 5-6 Jahre lang in Schichtarbeit, morgens um 5.15 Uhr bis 14 Uhr, dann die Woche drauf 14 bis 22 Uhr, die Woche drauf 22 bis 6 Uhr Maschinen programmiert und einstellt und das dann irgendwann mal mit 25, 26 schon bald 9 Jahre lang macht, dann hat man Antrieb. Entweder macht man das dann für immer, weil es ist auch ein angenehmer Job, man läuft raus und kann abschalten quasi, kommt am nächsten Tag wieder rein und macht weiter. Das ist schon gut, aber für mich war die Vorstellung, das 40 Jahre tun zu müssen, einfach nicht die richtige. Für viele passt das und die Leute brauchen wir auch. Aber für mich war es, ich bin da resigniert. Also eigentlich ein bisschen hat mich das zurück, sehr, sehr eingeschränkt. Das war nicht mein Wunsch. Und der einzige Weg von dort aus dann war entweder was ganz anderes zu machen oder drauf aufzubauen. Und für mich war klar, dann mache ich erstmal den Maschinenbautechniker. Im Zuge dessen das Fachabitur quasi samstags 2,5 Jahre lang, nach der Nachtschicht noch in die Schule dann samstags.
Und das ist jetzt mal so ein bisschen provozierend gefragt, natürlich bist du da von deinem Umfeld unterstützt worden, oder?
Naja, ich sag mal, für meine Eltern oder für andere in dem Umfeld war es jetzt, ich hatte ja auch keine Akademikerfreunde, wenn sie da 5-6 Jahre an der Maschine stehen, haben sie nicht so viele Leute um sich rum, die studiert haben. Wenn sie dann auch in der Realschule waren, da sind auch nicht so viele dabei, die später dann vielleicht studiert haben. Von dem her, Unterstützung vielleicht nicht, waren vielleicht ein nettes Nicken. Andere vielleicht an der Maschine, die Kollegen waren, haben gesagt, ja, bringt ja eh nichts hier. Also hier kriegst du da, gibt es eh nur ein oder zwei Jobs pro Jahr in der Firma mit 1.000 Leuten, wo man diese Ausbildung nachher nutzen kann. Also da musst du woanders hin. Also war jetzt eigentlich
Ich
Nicht jetzt
baue dir mal,
Begeisterungsschwünge waren da nicht dabei.
ich baue dir mal eine Brücke, weil wir im Vorgespräch so ein bisschen hatten, dass du relativ häufig auch gehört hast, geht nicht. Also statt dem Rücken stärken oder dem Pushen vom Umfeld eher nicht unbedingt die Unterstützung. Hast du da ein, zwei, drei Beispiele?
Sag mal, also im schwäbischen Mittelständler kann man ja, vielleicht der eine oder andere kennt die Schwaben, da heißt ja sowieso, nicht schimpfen ist genug gelobt. Also da ist ja eben mit Lob spart man da vielleicht, aber ich sag mal, als ich damals zu meinem Abteilungsleiter, das war noch ganz früher, Ex-Bundeswehrler, der glaube ich 12 Jahre oder noch länger bei der Bundeswehr war und dann Abteilungsleiter war, der ist an Weihnachten ab und zu mal an den Maschinen rumgelaufen und hat allen eine schöne Weihnachtszeit gewünscht und hat mich dann auch damals gefragt, ja, was wollen Sie denn eigentlich nur so machen? Und da stand mein Teamleiter stand da auch dabei, war auch ein älterer Herr damals. Und als ich gesagt habe, ich mache gerade noch samstags mein Abitur nach und überlege mir vielleicht danach zu studieren. Und da war ich halt schon 26 und hat bei meinem damaligen Teamleiter ein müdes Lächeln ins Gesicht gezaubert, aber nicht ein wohlwollendes, sagen wir es mal so.
Ja. Hast du noch zwei Beispiele? Ein, zwei? Weil.
Einfach nur, dass man quasi, wenn man in einem Bereich arbeitet, wo alle seit 10, 15, 20 Jahren da sind und es eigentlich nie jemand da rausgeschafft hat, ist es schon so wie so ein bisschen, ja, mach mal, aber bringt ja eh nichts. Also wahrscheinlich schaffst du es sowieso nicht oder
Ja.
vielleicht liegt es auch daran. Ich habe damals 2003 direkt nach meiner Ausbildung diese Schule schon mal angefangen. Hab dann wirklich 6 Monate lang dort verbracht, habe aber gerade mein erstes Geld verdient und irgendwie war es dann nicht so, war ich nicht so intrinsisch motiviert, das dann durchzuziehen und habe es dann nach 6 Monaten in dieser Probezeit, wo man noch nicht bezahlen musste, wo man noch zurücktreten konnte vom Vertrag, diese Maschinenbautechnikerschule wieder abgebrochen. Als ich natürlich dann 3 Jahre später wieder gesagt habe, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch, haben natürlich auch alle meine Kollegen gesagt, mach's eh wieder nicht fertig. Also das
Ah,
war halt
okay.
damals dann so sehr demotivierend, aber es tut sich halt einiges in einem, wenn man erst ein halbes Jahr an dieser Maschine arbeitet oder wenn man 3, 4 Jahre jeden Tag und Nacht dort verbringt. Das hat die Motivation schon gesteigert und ich habe dann die Ausbildung auch 1 Jahr verkürzt abgeschlossen. Also ab da hat es dann funktioniert, weil ich wusste, warum ich es tue.
Weil dieses geht nicht vom Umfeld zu hören, das hat sich durch mein Leben eigentlich auch durchgezogen. Wie ein roter Faden. Ich hatte angefangen, Diplombiologie zu studieren und klassischerweise ist es nach dem Vordiplom so, dass man sich auf einen Schwerpunkt spezialisiert, also ein Hauptfach wählt. Und das fand ich doof. Da habe ich gesagt, für mich ist Biologie ein Grundlagenstudium und sich nach dem Vordiplom da spezialisieren, halte ich für falsch, sondern ich denke, man sollte das möglichst lange sehr breit studieren und maximal sich mit der Diplomarbeit dann festlegen. Ich weiß noch, das fanden die in Hannover, haben die gesagt, ja, das geht nicht. Ne? Also so kann man nicht studieren und ich hätte ja vollkommen schräge Vorstellungen und das macht man eben nicht. Also dieses Typische geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann suche ich eben so lange, bis ich eine Uni finde, die vielleicht einen ähnlichen Ansatz haben. Und dann habe ich tatsächlich Uni Bielefeld gefunden, damals Reformuni, die das genauso sahen wie ich. Also was ich damals gar nicht wusste, aber Niklas Luhmann ist ja heute auch sehr anerkannt im Systemischen, der war dort Prof und die haben eben genauso das Studium angeboten, wie ich es gut fand. Und das nächste Mal war es auch so, dass ich war dann fertig mit dem Studium, die Mauer ging auf und ich hatte die Idee, als Diplombiologin in dem Bereich, in dem ich spezialisiert war, wollte ich unbedingt in Berlin arbeiten. Mein Umfeld sagte wieder, was stellst du dir denn vor? Das geht nicht und hast nicht schon gehört, hohe Arbeitslosigkeit von Biologen und die meisten werden Pharmareferenten, was du dir eigentlich einbildest und dann auch noch Berlin und also ganz viel Rückenwind bekommen. Und dann habe ich dann auch gesagt, naja, aber dann nochmal die Frage, da kommen wir nachher auch drauf, was ist die Lösung? Was will ich denn? Und was bin ich bereit dafür zu tun? Und das hat dann auch geklappt. Also habe eine Weile mich engagiert, aber habe dann tatsächlich nach dem Studium den ersten Job genau in dem Bereich gehabt, den ich haben wollte und auch in Berlin. Ne? Und später, als ich mich dann selbstständig machte oder machen wollte Und dann habe ich freudestrahlend meinem Umfeld erzählt, was ich denn machen möchte und wie ich das machen möchte. Mein Umfeld hat gesagt, was bildest du dir ein? Das geht nicht, das hat noch keiner geschafft. Warum solltest ausgerechnet du das hinkriegen? Also diese in Anführungszeichen motivierende Aussage vom Umfeld, das geht nicht, zieht sich durch mein Leben genauso durch wie bei dir. Und deswegen würde mich, ich kann nachher von mir selber erzählen, aber deswegen die Frage an dich mal, wie bist du damit umgegangen oder was war vielleicht für dich eine Lösung, trotzdem deinen Weg zu gehen? Weil ich glaube, viele lassen sich genau davon beeinflussen und verzichten dann auf die Wünsche.
Ich glaube, genau das macht einen großen Unterschied aus. Ich habe gerade erst ein Buch gelesen über 5 Dinge, die Menschen bereuen, wenn sie sterben. Und einer der 5 Dinge ist zum Beispiel, das Leben so gelebt haben, wie andere es von einem erwartet haben zum Beispiel. Ja. Und das ist eben auch das. Ich habe damals dann nach dem Maschinenbautechniker mit dem Fachabitur mich noch für ein Wirtschaftsingenieurstudium dann beworben und dann schon mit 26, 27, jeder hat gesagt, ich bin zu alt, um das zu machen und was willst du jetzt deinen unbefristeten Arbeitsvertrag aufgeben, den ich damals dann schon 12 Jahre lang hatte. Das sind alles Dinge, wenn man das nicht macht oder wenn man sich davon abbringen lässt, dann wird man diese Hürde nie nehmen. Das heißt, sie machen es einmal nicht, sie machen es beim nächsten Mal nicht. Und beim übernächsten Mal, wenn wieder jemand sagt, das geht nicht oder das klappt nicht, man probiert es dann und es klappt wirklich nicht, dann fühlt man sich selbst noch bestätigt und die anderen. Und da wird man dann quasi in so ein Fahrwasser, in so eine Spirale reingezogen, ja. Die bleibt übers Leben, glaube ich. Und bei mir war der Game Changer, dass ich eben damals mein Ausbildungsvertrag mein Arbeitsvertrag kündigen musste, um die Ausbildung als Wirtschaftsingenieur zwar bei der gleichen Firma zu machen und quasi dann arbeitslos geworden wäre, hätte ich mal eine Matheprüfung zum Beispiel im Wirtschaftsingenieurwesen nicht bestanden. Und das war wirklich ein Antrieb. Aber danach war ich so, sag mal, in mir gefestigt, dass ich wusste, ich habe das jetzt geschafft, habe dann im Studium noch über einen Headhunter bei einem Schweizer Technologiekonzern angefangen, also im 4. Semester schon quasi voll gearbeitet und dort einen Bereich mit aufgebaut. Jeder Erfolg gegen die vorherigen Widerstände baut einen da auf und macht einen, bringt einen weiter. Aber der Erfolgsbaustein ist eigentlich nur einfach den Schritt weiterzugehen. Wenn jemand sagt, stopp, und wenn ich den Abgrund noch nicht kommen sehe, dann gehe ich nochmal einen Schritt weiter. Und deswegen, ich glaube, das macht den Unterschied wirklich dann aus, im Privaten, aber auch im Beruflichen, einfach nicht drauf zu hören, wenn jemand anderen sagt, das geht nicht, sondern explorativ lernen und vielleicht auch mal einen Fehler machen. Das ist nicht so schlimm, vor allem in den jungen Jahren nicht.
Also das heißt zusammenfassend, ist dein Erfolgsmodell. Ich habe zwar die Stimmen gehört oder die warnenden Hinweise, aber ich habe das mindestens einmal gemacht. Und nachdem ich die Erfahrung gemacht habe, dass es bei mir funktioniert, auch wenn die anderen sagen, das geht nicht, hast du innerlich Mut und Souveränität entwickelt, das auch beim nächsten Gegenwind zu machen. Ist das so?
Absolut. Und auch die Nachhaltigkeit ist, manchmal braucht es einfach eine Zeit. Das ist jetzt bei, ob es jetzt eine Vertriebsstrategie ist, ob es ein Entwicklungsprojekt ist. Klar muss man auch entscheiden, wann es gut ist und aufhören. Das ist auch sehr, sehr wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich habe auch gemerkt in meiner jetzigen Position, als ich mir vor 4 Jahren angeguckt habe, welche Projekte denn die letzten 10 Jahre in dem Geschäftsbereich, den ich übernommen habe, umgesetzt wurden, habe ich gemerkt, dass mindestens die Hälfte daran nicht an der Idee oder an der Umsetzung selber gescheitert sind, sondern an der Nachhaltigkeit, dass nach 6 Monaten einfach mal die Luft raus war. Hat man Meetings ausfallen lassen, dann dies ausfallen lassen und nach 2 Jahren fragt man, warum hat es nicht geklappt, und jeder guckt sich an und sagt, oh ja, irgendwann haben wir dann nicht mehr getroffen und nö, dann weiß ich eigentlich nicht. Und das ist eben genauso, ob es jetzt Projekte mit Teams sind, in Unternehmen, manchmal muss man einfach dranbleiben oder eben die Entscheidung treffen und die dann aktiv treffen, das zu beenden, aber nicht einfach verfließen lassen. Und so ist es mit Menschen und Träumen genauso. Viele sagen, ich wollte schon immer das und das machen oder dies und jenes, aber das verfließt dann einfach so irgendwann.
Ja, ich habe mal, also ich hatte mir selber ehrlich gesagt nie die Frage gestellt, was so meine Lösungsstrategie war, sondern eigentlich war immer klar, wenn ich mir so irgendwas überlegt hatte, was mir wichtig war, dann habe ich Mittel und Wege gefunden, das umzusetzen. Aber ich bin vor vielen Jahren mal von einem Journalisten interviewt worden, so ein bisschen über meine Geschichte, und ganz zum Schluss fragte er dann, was denn mein Erfolgsgeheimnis wäre. Und da diese Frage fand ich so überraschend, und da habe ich wirklich drüber nachgedacht. Und das ist tatsächlich auch der Umgang mit "das geht nicht", dass ich immer wieder, wenn auch Gegenwind kam oder andere Leute anderer Meinung waren, dass ich mich immer wieder selber gefragt habe, was will ich wirklich? Was ist meins, oder vielleicht die bessere Übersetzung, wovon bin ich im Innern überzeugt? Also woran glaube ich wirklich? Und wenn ich das gefunden habe, na, dann hab ich den auch Wege gefunden, das umzusetzen. Genauso wie du sagst, vielleicht nicht jetzt, vielleicht auch nicht später, aber ich habe für mich immer wieder gemerkt, wenn ich etwas gemacht habe, wovon ich im Innern überzeugt bin, dann habe ich auch den langen Atem. Ne? Dann habe ich quasi wie so eine Karotte oder wie so eine Vision vor der Nase, woran ich innerlich auch glaube, und dann spielt die Zeit auch keine Rolle. Ob das jetzt morgen ist oder ob das in 3 Monaten ist, dann ist auch, also bei mir habe ich festgestellt, dann stellt sich auch so eine innere Ruhe ein, weil ich halt weiß, ja, dann ist es vielleicht kein Sprint, dann ist es ein Marathon, aber ich bin davon überzeugt und ich werde diesen Weg gehen. Und das Komische ist, ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, wenn diese Rahmenbedingungen für mich gegeben waren, dann kam ganz häufig von rechts und links, kamen irgendwelche Anrufe oder Angebote oder interessante Gespräche, die mich leichter zum Ziel gebracht haben. War das bei dir auch so?
Absolut, aber du änderst ja dein Umfeld dann auch. Du veränderst dich selber, du veränderst die Menschen, mit denen du Zeit verbringst. Ich meine, dass diese japanische Lebensphilosophie, Ikigai, sagt dir vielleicht auch was, wo du quasi sagen kannst, für dich den Sinn des Lebens herausfinden, ja, was deinen Fähigkeiten entspricht, deinen Leidenschaften, dem Sinn des Lebens und mit was du Geld verdienen kannst. Und wenn du da die Mitte findest, dann bist du schon recht nah dran und der Rest kommt von allein. Das ist auch das, was du jetzt ungefähr beschrieben hast. Ich denke, dass wenn man das tut, was man wirklich gerne macht, das tut, was man wirklich gut kann, was einem für sich selbst Sinn stiftet und was dann auch noch finanziell einigermaßen erfolgreich ist, so dass man so leben kann, wie man es möchte, dann kommt der Rest von alleine. Da bin ich absolut hundertprozentig davon überzeugt. Aber ich glaube, das ist auch die Kernessenz von Karriere. Wenn dir Karriere machen sehr schwer fällt, dann lass es. Weil dann ist es vielleicht nicht das, was dich glücklich macht. Also die Karriere vielleicht, die andere definieren oder die links und rechts von dir definiert wird. Dann definier es für dich allein. Zum Beispiel, du hast vorher gefragt, was für mich Erfolg ist zum Beispiel. Mhm. Jetzt heute mit knapp 40 Jahren ist es für mich wirklich Vereinbarkeit zu schaffen zwischen Beruf und meiner Karriere und meiner Familie. Dass ich sagen kann, ich kann genauso gut und genauso viel Vater sein, wie ich fürs Unternehmen und wie ich für meine Teams da bin. Und das ist für mich jetzt zum Beispiel Erfolg. Wenn ich weiß, wenn ich an einem Tag oder nach einer Woche oder nach einem Monat oder nach einem Jahr sagen kann, meine Familie hat nicht unter meinem Job gelitten und mein Job hat nicht unter vielleicht meiner Familie oder was anderem gelitten und ich selber auch nicht, dann war ich erfolgreich. Und das ist für mich die absolute höchste Prämisse.
Genau.
Und beides funktioniert.
Und das finde ich ganz spannend. Du hast ganz am Anfang hast du gesagt, zu unterschiedlichen Zeiten in meinem Leben habe ich Karriere und Erfolg anders definiert.
Genau.
Und das finde ich einen ganz wichtigen Baustein, um es mal so zu formulieren. Und das nächste ist, wenn du in einem bestimmten Zeitabschnitt gewesen bist, hast du eine Priorität gebildet. Und jetzt im Moment ist es, Vereinbarkeit von Beruf und Familie hinzukriegen, hat höchste Priorität und du findest einen Weg, das auch hinzukriegen. Und
absolut,
vielleicht ist es in 15 Jahren was anders, keine Ahnung. Aber ich finde, also ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, was wirklich zählt, mit Überzeugung führen, also wie ich herausfinde, was ich wirklich will, um dann einen Weg zu entwickeln, das wirklich umzusetzen. Ich stehe überhaupt nicht auf dem Standpunkt, wie viele Amerikaner, alles ist möglich. Nee, es ist nicht alles möglich, aber ich kann zumindest einiges probieren. Und im Zuge dieses Buches habe ich mich auch viel damit beschäftigt. Gibt es sowas Universelles, was so Bausteine von Karriere sind? Und da bin ich auf drei Sachen gekommen. Und ich glaube, da wirst du mir zustimmen. Das eine ist, was ist meine ideale Aufgabe? Also das heißt, was ist mein ideales Tun? Womit beschäftige ich mich am liebsten? Kann man auch gut eine Übung machen. Mein idealer Tag, wie sähe der aus? Was würde ich da tun? Also das ist das, die Aufgabe, das ideale Tun. Dann das Umfeld. Am Umfeld bin ich manchmal ein bisschen kleinkariert. Das sage ich, alles außerhalb deiner Person. Das kann deine Family sein, das kann die Unternehmenskultur sein, das kann, bist du im Homeoffice oder bist du international unterwegs, das gehört alles zum Umfeld. Also Aufgabe, erster Baustein, Umfeld, zweiter Baustein. Und für den dritten Baustein habe ich relativ lange gebraucht. Das ist nämlich Rolle. Rolle ist das, wo habe ich die maximale Wirkung? Ich habe ganz viele Klienten, die sagen, ja, Position. Ich sage, nee. Es geht erstmal, es geht überhaupt nicht um Position oder Titel, sondern es gibt die Rolle, wo habe ich jetzt zu meinem jetzigen Entwicklungsstand und zu dem, was mir im Moment wichtig ist, wo habe ich die maximale Wirkung? Und aus diesen drei Sachen, da ergibt sich dann aus meiner Sicht der ideale aktuelle Platz, der sich natürlich in 15 Jahren ändern kann. Wie siehst du das?
Ich denke genauso. Also wenn man jetzt davon ausgeht, zum Beispiel, dass die Müllabfuhr zum Beispiel, die meistens sind es Männer, die da arbeiten, sind für meine Kinder die absoluten Helden, die des Morgens. Und ich will das gar nicht einschränken. Wenn da einer von den beiden Jungs später bei der Müllabfuhr arbeiten will, dann finde ich toll und dann unterstütze ich das. Und wenn man sich dann drüber Gedanken machen würde, was denkt der bei der Müllabfuhr arbeitet, der ist der Held der Kinder, er ist schafft den Müll weg, was sehr wichtig ist, wenn jemand schon mal in Neapel oder so die Müllberge gesehen hat, wenn die mal da streiken oder so, oder wie es in der Stadt aussieht, wenn die streiken, ist ein absolut sinnhafter Job. Und wenn man den 15 Jahre lang oder 20 Jahre lang macht, ist man bestimmt auch ein richtiger Profi drin, also erfährt da vielleicht auch eine Selbstbestätigung. Also ich glaube, dass jeder Job das Potenzial hat, für einen genau diese drei Fragen positiv zu beantworten, die du gerade gestellt hast. Und dann ist es völlig egal, wo, wie, in welcher Hierarchiestufe, in welchem Unternehmen, mit welchem Gehalt, sondern wie glücklich ist jemand dann im Endeffekt damit. Es gibt auch Jobs zum Beispiel, da sind die Jobs grauenhaft, aber die Menschen haben so ein tolles Team, dass dieser Zusammenhalt vielleicht das Ganze ein bisschen stärkt. Mir fällt jetzt nicht, vielleicht ist es auch bei der Müllabfuhr, vielleicht ist es auch woanders, wo man sagt, okay, das sind widrige Umstände, es ist total schwierig hier zu arbeiten, aber wir als Team, wir passen super zusammen. Also das Umfeld ist auch wahnsinnig wichtig. Wenn du einen super tollen Job hast, der dir wahnsinnig viel Spaß macht, aber deine Kolleginnen und Kollegen links und rechts grauenhaft sind und negativ, dann macht der auch der schönste Job keinen Spaß.
Genau. Und damit sind wir wieder bei den drei Faktoren Aufgabe, Rolle, Umfeld. Oder ich habe es mal so formuliert. Es geht nicht nur darum, die besten, die richtigen Leute gemeinsam in den Bus zu packen, sondern es geht dann auch darum, die an die richtigen Positionen zu packen. Also das heißt, es macht schon Sinn, nicht den Handwerker vorne an den Busfahrerplatz zu sitzen, sondern da wirklich den Busfahrer zu sagen. Und dann hast du wirklich eine saugute Mannschaft. Und das heißt, wenn ich für mich rauskriege, nee, Busfahrer ist gar nicht meins, weil das mit dem großen Rad ist mir zu doof, sondern ich bin lieber in der Mitte des Busses und bin der, keine Ahnung, der Unterhalter oder der Clown. Und die anderen lachen auch noch über meine Witze. Dann habe ich meinen idealen Platz gefunden und habe auch für mich selbst die maximale Befriedigung, aber auch natürlich die ideale Wirkung auf die anderen. Und um das rund zu machen, ich bin öfter angesprochen, ja, das ist ja ganz schön Selbstverwirklichung und welches Unternehmen wird denn Selbstverwirklichung bezahlen? Und dann habe ich gesagt, naja, kann das betriebswirtschaftlich wirklich mal runterrechnen? Die Leute, die, ich nenne das jetzt mal, am idealen Platz wirken, sind und da ist nachgewiesen, dass die ihre Leistungsfähigkeit oder Produktivität um bis zum Fünffachen steigern. So, und jetzt sage ich mal, Frage an egal welches Unternehmen und welchen Mitarbeiter, wer kann es sich leisten, nicht den besten Mitarbeiter an dem für ihn besten Platz zu haben, wenn er weiß, dass die Produktivität und die Zufriedenheit um bis zum Fünffachen steigern?
Ich hoffe natürlich, dass die meisten Unternehmen verstanden haben oder die meisten Führungskräfte verstanden haben, dass das eigentlich ein Großteil der Aufgabe von Führung ist. Einfach die richtigen Plätze für die richtigen Menschen. Ja. Weil oft ist es natürlich schwierig, selbst für sich herauszufinden, was das Richtige ist. Aber wenn man jetzt ein Team hat, das man gut kennt, das man individuell führt, kann man auch sehr viel die Leute in die Richtung lenken. Vielleicht nicht gerade sagen, du musst das so und so machen, dann läuft es besser, weil explorativ funktioniert besser. Aber Rahmen im Unternehmen und in Abteilungen schaffen, dass die Teams sich ausprobieren können. Also zum Beispiel, ich habe vor 4 Jahren, als ich gestartet habe, habe ich niemand auf eine Stelle gesetzt, obwohl ich wusste, der passt da besser hin, sondern habe die Leute im Engineering zum Beispiel mal Vertriebsprojekte machen lassen. Habe die mal Kaltakquise machen lassen und einfach mal testen, auch wenn sie am Anfang vielleicht dagegen waren, aber es waren ein paar Leute dabei, die nachher gesagt haben, hey, das gefällt mir viel besser und die sind jetzt die besten Leute, die sind absolute Leistungsträger, die werden jetzt immer noch vielleicht so auch gute Ingenieure in der R&D, aber es sind viel bessere Vertriebler, aber die konnten sich nie ausprobieren und deswegen, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Teil meiner Aufgabe als Führungskraft, die Leute sich ausprobieren zu lassen und sie auf die Plätze zu schieben oder zu promoten oder weiterzuentwickeln, wo sie die beste Performance oder der beste Mitarbeiter sein können, der sie eben sein können und der sie sich auch wünschen. Und das funktioniert super. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Ich finde, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Nicht aus dem Kopf heraus die Entscheidung zu treffen, das und das ist richtig, sondern tatsächlich aus der Erfahrung heraus etwas auszuprobieren, in Erfahrung bringen, etwas erleben. Dann idealerweise mit dem Vorgesetzten oder mit jemand anders darüber sprechen. Und aus der Erfahrung und aus dem Erleben heraus zu sagen, jo, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, und sich da dann weiterzuentwickeln. Hast du noch zwei Tipps?
Die Menschen und der Umsatz des Unternehmens werden sich dafür bedanken.
Definitiv. Hast du noch, oder welchen Tipp würdest du Menschen geben, die Karriere machen wollen?
Zuerst einmal hinterfragen und selbst reflektieren, was für sie Karriere bedeutet und was Erfolg für sie bedeutet, weil das ist immer schnell aus der Pistole geschossen, Geld vielleicht, Haus, Auto oder andere Dinge, aber ist es das denn wirklich? Mal rausgehen aus der jetzigen Situation und vielleicht mal am Ende eines 2-wöchigen Urlaubs sich überlegen, was Erfolg bedeutet und nicht vielleicht, nachdem man, was ich im Beratungsunternehmen mit dem Kollegen, der gestern seinen Porsche gekauft hat, sich darüber unterhalten, was Karriere ist. Mhm. Also man sollte mal raus aus der Situation, vielleicht seine Peers und alle anderen Leute, die links und rechts im Reihenhaus wohnen vielleicht oder mal beiseite lassen und sich selber wirklich in sich gehen und fragen, was ist mir wirklich wichtig? Und daraufhin, was ist mir wirklich wichtig, da zu definieren, was bedeutet denn dann Erfolg für mich im beruflichen und privaten? Das würde ich in der Reflexion auf keinen Fall trennen, weil beides hat auf den anderen Bereich sehr große Auswirkungen.
Ja, absolut. Cool, super. Ich habe auch noch zwei kleine Übungen, die man sich vorher überlegen kann. Das eine ist, sich zu fragen, wenn ich könnte, wie ich wollte und ich wüsste, es würde gelingen, was würde ich dann tun? Und einfach mal gucken, was dann an Assoziationen kommt, das ist das eine. Und das zweite, womit könnte ich mich den ganzen Tag beschäftigen, auch wenn ich kein Geld dafür bekommen würde? Und, oder auch, was könnte ich den ganzen Tag tun und würde nicht auf die Uhr gucken? Da sind wir so ein bisschen in die Richtung Aufgabe oder Tun. Diese Gedanken überhaupt mal einen Raum kriegen und bei dem Tun werde ich oft gefragt, ja, muss das jetzt was Berufliches sein? Sollte ich, nee, ist vollkommen egal. Das kann auch was Privates sein. Einfach mal tief in sich reinhören und sagen, womit könnte ich mich den ganzen Tag beschäftigen, ohne dass mir langweilig wird und was würde ich auch tun, auch wenn ich kein Geld dafür kriege? Und aus diesen, und dann in Kombination mit deinen Sachen, kommt man, glaube ich, schon ein gutes Stückchen weiter.
Absolut. Und das ist noch vielleicht noch mal ein Tipp, wenn wir gerade so im Lauf sind. Sei gut mit Menschen, war mal ein Tipp, der mir gegeben wurde. Und der ist auch ein super interessanter Tipp. Also versuch dich, vielleicht fällt es dir schwer, vielleicht bist du nicht so extrovertiert wie der ein oder andere, aber versuch dich mit Menschen zu umgeben, die dir gut tun und die positiv sind. Und versuch vielleicht auch die ein oder andere Negativität oder dauerhaft anhaltende Negativität von Menschen einfach auszublenden oder dich mit den Menschen nicht mehr zu umgeben. Das ist auch
Absolut.
ziemlich wichtig, weil manchmal kann man auch im Karriereerfolg oder privatem oder im Glücklichsein auch mit Leuten mitschwimmen. Man soll nie jemand kopieren, aber wenn man nur glückliche Menschen um einen rum hat, dann fällt es einem sehr schwer, selber dauerhaft unglücklich zu sein. Natürlich hat jeder mal Tiefpunkte, aber es ist immer die Frage, wie geht man damit um? Und das ist vielleicht das andere noch, was zu dem passt, was ich vorher schon gesagt habe, nie versuchen, jemand zu kopieren. Also am besten alle sozialen Netzwerke vom Handy löschen oder vom Laptop oder die Accounts löschen. Vielleicht aus der intrinsischen oder aus der subjektiven Sicht. Ich habe nur noch LinkedIn, weil das mir beruflich auch weiterhilft. Und ansonsten versuche ich mir gar niemanden anzugucken, weil ich nie sein will wie jemand anders. Und das hilft einem, näher bei sich selbst zu sein, glaube ich.
Genau, und es gibt dir auch die Kraft, bei dir selbst zu bleiben. Ne? Weil ich glaube, die Verführung, ich gucke mir einen an, den ich für erfolgreich halte, und im NLP wird das ja häufig gelehrt, ne? So nach dem Motto, wir gucken uns die Erfolgsmuster von erfolgreichen Leuten an und die kopieren wir. Ich persönlich halte davon gar nichts, weil jede Kopie ist eine schlechte Kopie, wenn es nicht dein eigenes ist. Ne? Und was mir auch noch so einfiel in der Vorbereitung auf die Sendung heute, habe ich gedacht, na, vielleicht ist das ja alles neumodischer Kram und das so diese Ideen, die wir haben, finde deinen eigenen Weg und setze es um. Vielleicht hat man das ja früher gar nicht so gemeint. Und ich habe echt ein Zitat gefunden von der zweifachen Nobelpreisträgerin Marie Curie. Die hat mal gesagt, und die ist ja schon etwas älter als wir beide, träume dir dein Leben schön und mach auch diesen Träumen eine Realität. Marie Curie lehnte jede Form von Opferstories ab. Mit einer Opferstory ist gemeint, dass ein Problem durch ein äußeres Ereignis oder einen anderen Menschen verursacht wurde. Diese Einstellung hat Curie nicht. Für sie waren ihre Träume maßgeblicher als die Meinung der anderen. Die eigenwillige Wissenschaftlerin wusste früh, was sie wollte. Sie wollte ihren Traum verwirklichen und entwickelte in der Folge große Energie. Sie setzte alle ihre Kraft zielgerichtet ein. Die Kraft bezog sie aus ihrem Innern und mit dieser Kraft überwand sie das Unmögliche. Dabei hat sie in ihrer Zeit mehr ungünstige Faktoren zu bewältigen als die meisten unserer heutigen Berufstätigen. Der Schlüssel zum Erfolg wird bei Marie Curie in ihren Träumen gelegen haben. Und Marie Curie hatte ein sehr klares Verständnis ihrer Identität. Punkt, Punkt, Punkt. Sie machte ihre Berufung möglich. Und ich würde mal, also das finde ich so ein total schönes Schlusswort, die hatte noch echt andere Bedingungen in ihrem Umfeld und hatte Träume, hat daran geglaubt und hat Wege gefunden, ihren Träumen immer ähnlicher zu werden. Und das wäre ja irgendwie auch cool, damit man dann, was du vorhin sagtest, diese Studie, die es immer von Leuten gibt, die kurz vorm Sterben leben, was hast du am meisten bereut? Wo immer wieder gesagt hat, dass ich nicht mein Leben gelebt habe oder zu sehr mich nicht getraut habe. Ich persönlich fände es sehr, sehr schade, in den letzten Minuten meines Lebens bereut zu haben, was ich alles nicht gemacht habe. Und ich hoffe oder ich glaube, mit dem Podcast heute haben wir einen guten Baustein gelegt, wie ich mich auf meinen Weg machen kann, wie ich mit Widerständen umgehen kann, wie ich mich immer wieder auch selbst motivieren kann, um letztendlich meine Form von Karriere und meine Idee von Erfolg zu realisieren, ohne in der ESO-Welt abzutauchen. Wie siehst du das, Roman?
Da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Und Marie Curie ist natürlich ein absolutes Role Model, wenn
Ja.
man es in der heutigen Zeit übertragen würde. Da können auch viele, viele Männer was davon lernen. Absolut.
Super. Roman, hat es wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht. Gibt's irgendwas, das habe ich, glaube ich, beim letzten Interview vergessen, wo man dich finden kann, wie man Kontakt zu dir aufnehmen kann, was man von dir lesen sollte oder irgendwas? Jetzt ist der Promo-Blog angesagt für dich, Roman.
Da gibt es nicht viel zu promoten, würde ich sagen. Eigentlich, man findet mich, wenn dann, wie gesagt, nur auf LinkedIn. Andere Social-Media-Kanäle nutze ich gar nicht. Und ansonsten hoffe ich einfach nur, dass es Spaß gemacht hat beim Zuhören. Und über LinkedIn erreicht man mich, wenn man mit mir sprechen möchte. Aber ansonsten hoffe ich, die Leute hatten Spaß oder wir hatten auf jeden Fall Spaß.
Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ne? Den Link von LinkedIn, den packe ich in die Shownotes mit rein. Die Shownotes findet man dann unten zu dieser Folge. Ganz, ganz vielen lieben Dank, Roman. Mir hat es super viel Spaß gemacht und ich hoffe auf ein nächstes Gespräch mit dir.
Vielen Dank, Gudrun. Mir hat es auch Spaß gemacht und wünsche dir einen guten Start in den Tag.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Nun haben Sie einen kleinen Einblick erhalten, wie Roman Geider von Mitsubishi und ich Ihre Karriere gestalten und unsere Gedanken dazu. Darüber hinaus haben Sie jetzt ein paar Insider-Tipps und Ideen, worauf Sie achten können, damit Sie Ihre ganz individuelle Karriere und Ihren persönlichen Erfolg finden und gehen. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.